Hi, sei gegrüßt. Hier ist wieder der Chromatics Playground Podcast live aus Dresden. Und wir sind wieder drin in unserer kleinen Mikroserie, die wir in diesem Sommer zelebrieren, How to Survive 2024. Und heute haben wir uns dem ganz, ganz kleinen Thema nur mal gewidmet. Heute geht es um Klimawandel. Deswegen haben wir uns heute den Michael Wehnert Kohlenbrenner eingeladen von OGF, stelle ich gleich noch vor. Und Nora ist auch wieder an Start. Sie hat nämlich den Micha, den wir die ganze Zeit jetzt auch nur Micha nennen werden, eingeladen. Micha kümmert sich bei OGF oder mit OGF darum, den klimaresistenten Wald der Zukunft zu kreieren. Dazu machen sie Datenanalysen, Inventarisierung von Wäldern und helfen Waldbesitzern dabei, den Wald neu zu verstehen, neu zu bepflanzen und auch zu pflegen, sodass er seine Funktion als klimabeschützendes, biodiverses Objekt sozusagen in unserer Welt einhält. Hallo Micha, herzlich willkommen beim Podcast.
Hallo, ich grüße euch.
Hi.
Micha, stell dich nochmal selbst vor. Was bist du, was hast du gelernt? Und dann schauen wir nochmal, was macht ihr bei OGF? Weil ich habe es nur angerissen, damit unsere Hörenden das mal ein bisschen besser verstehen können.
Ja, ich bin Förster, habe gelernt in Tharandt, habe das studiert, die Forstwissenschaften. Danach im Bereich Waldschutz an der TU Dresden eine Zeit lang gearbeitet gehabt, habe mich da mit naturnahen Regulationsverfahren von Borkenkäfern beschäftigt. Das Thema werden wir dann sicherlich noch mal ein bisschen andiskutieren. Das beschäftigt die Branche ja gerade relativ stark. Mhm. Und bin jetzt seit mittlerweile mehr als 10 Jahren bei der OGF. Wir sind, das hast du richtig beschrieben, ein Büro, was sich mit der Inventarisierung von Walddaten beschäftigt. Wir erfassen also den Zustand der Wälder. Und aber auch das, was die Waldbesitzer in den nächsten 10 Jahren damit machen werden. Also wir machen die Planung, die forstliche Planung, abgestimmt mit naturschutzfachlichen Ansprüchen und den Waldfunktionen, die auf den Wäldern lasten. Wir förstern aber auch Waldbesitzer. Das heißt, wir kümmern uns um die Wälder, bauen die Wälder um und ja, sind für die Waldbesitzer da, nutzen dazu auch immer mehr Fernerkundungsdaten und ja, technologische Prozesse.
Ich glaube, viele von uns, und ich schließe mich ein, sind häufig mal in den Wäldern unterwegs, bei uns hier in der Sächsischen Schweiz oder auch in der Dresdner Heide, war auch jetzt neulich wieder im Urlaub in Südtirol in einigen Wäldern und nehme das sehr deutlich wahr, wie so ein Wald sein kann, wie er auch zum Teil ist. Gib uns mal so ein Bild, was ist denn gerade los in den deutschen oder sächsischen Wäldern? Wie geht's denen?
Ja, im Moment vielleicht das Aktuellste ist eigentlich die sogenannte Waldzustandserhebung. Die ist ja gerade erst rausgekommen und beschreibt ja jährlich eigentlich die Veränderung des Zustands der Wälder. Und die besagt, dass 4 von 5 Waldbäumen eigentlich krank sind. Das heißt nicht, dass die gleich absterben, aber dass diese Bäume sozusagen in ihrer Vitalität geschwächt sind. Wir beobachten das über alle Baumarten hinweg. Also nicht nur bei der Fichte, die jetzt im Fokus stand, sondern auch in den Laubbaumarten beobachten wir also gewisse Vitalitätsverschlechterung. Hinzu kommt natürlich das, was wir alle erlebt haben, eindringlich erlebt haben im Harz oder hier bei uns im Oberlausitzer Bergland in Sachsen, ist das massive Absterben der Fichte, geprägt natürlich von Sturmereignissen, die 2017, 2018 und darauf folgend die Forster immer wieder heimgesucht haben und gefolgt natürlich auch von Trockenperioden, die Entwicklung der Borkenkäfer begünstigt haben, sodass wir also jetzt vor einer Bilanz stehen von rund 600.000 Hektar Schadfläche in ganz Deutschland, mehrere Millionen Festmeter Holzvorrat verloren haben und geprägt natürlich dann noch mit eben dieser Vitalitätsverschlechterung der Wälder. Also den Wäldern ging es schon mal besser, aber ich bin da optimistisch, dass wir das in Zukunft also auch wieder entsprechend bewaldet bekommen.
Darüber wollen wir heute sprechen.
Ich finde, das ist auch tatsächlich was, also da muss man wirklich blind sein, um das nicht zu sehen. Mhm. Also wenn man nur die Autobahn langfährt und diese Fichten sterben zum Beispiel, das fällt total auf, das haut ja rein, ne? wenn man das so sieht. Und die Bedeutung dafür für uns würde mich jetzt nochmal interessieren, wofür ist denn der Wald wichtig so für uns, weil ich weiß jetzt, okay, der Wald ist schon was uns in der Gesellschaft was bringt, aber mich würde eben noch mal interessieren, was der uns eigentlich bringt und was das dann eben auch für eine Auswirkung so hat. wenn der jetzt krank ist, was du ja gerade gesagt hast.
Ja, also dass er seine Leistung, die er für die Gesellschaft, für uns alle bringt, eben nicht mehr in der Form erbringen kann, wie er das mal getan hat. Also wir sprechen da ja immer von der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion, jetzt mal so ganz grob gesagt. Also die Nutzfunktion ist das, was wir hier vor uns haben, ne? Der Holztisch sozusagen. Holz ist ja einer der schönsten Baustoffe überhaupt eigentlich. Ne? Und insofern gehört das natürlich auch zum Wald irgendwo mit dazu, diese Nutzfunktion. Aber darüber hinaus hat sich eben die Schutz- und die Erholungsfunktion auch sehr stark verändert oder entwickelt. Der Wald erbringt also jetzt, wenn wir Einrichtungen machen, erfassen wir das ja immer, welche Waldfunktionen drauflegen, mehrere Funktionen auf derselben Waldfläche. Das ist also die Nutzfunktion, die Schutz- und die Erholungsfunktion im Optimalfall auf der gleichen Waldfläche. Und da muss man sich ja nur mal den Gedanken sozusagen im Wald selber stellen, was mir dann vielleicht fehlen würde, wenn der Wald nicht mehr da ist. Also sag mal, bei den Temperaturen, die wir jetzt wieder haben, 30 Grad, wenn ich in den Wald reingehe, habe ich gleich ein paar Grad angenehmere Temperaturen. Also das ist deutlich spürbar. Saubere Luft, Sauerstoffproduktion, Wasserspeicher, Hochwasserrückhalte, Erosionsschützer sozusagen. Also der Wald erbringt sehr, sehr viele Funktionen, die uns dann natürlich, wenn er komplett abstirbt, erstmal auf dieser Fläche fehlen.
Ihr habt bei OGF einen Claim, der heißt Forest Innovations. Vielleicht gehst du noch mal ein bisschen darauf ein, wie ihr vorgeht. Also jetzt habt ihr einen Kunden, einen Waldbesitzer, der kommt zu euch oder vielleicht gibt es da ja eh schon eine Verbindung und der merkt vielleicht schon, was passiert und der sagt jetzt, was? Also wie ist sozusagen der Prozess von heute, oh, mein Wald ist bedroht, zu in 10 Jahren habe ich einen vielleicht schon umgebauten Wald, der neuen Klimarichtlinien oder ja Klimaveränderungen letzten Endes gewahr wird, wo Biodiversität eine Rolle spielt?
Also ich sag mal, der Claim beruht auch ein bisschen darauf, dass wir neben den Leistungen, die ich vor uns beschrieben habe, uns auch dem Thema der Forschung sehr stark widmen. Das hängt auch ein bisschen mit unserer Historie zusammen. Ich und mein Kollege, der Richard Georgi, kommen aus dem Bereich der Forschung sehr stark. Auch mein Vorgänger, Dr. Gerold, war sehr stark in der Forschung aktiv gewesen. Und das haben wir uns beibehalten, dass wir in solchen Forschungsprojekten natürlich auch Innovationen für die Waldbesitzer mitentwickeln wollen, aber eben auch Dinge, die in der Praxis eine Rolle spielen, also die auch in der Praxis ankommen. Häufig ist es ja so, dass die Forschung den Weg in die Praxis nicht ganz findet. Und das haben wir uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, dann entsprechende Lösungen für die Praxis auch mit bereitzustellen. Du hast ja das Thema des Waldumbaus mit angesprochen. Natürlich planen wir, wenn wir Forstinventuren machen, auch für die Zukunft und empfehlen dem Waldbesitzer, die Baumarten mit einzubringen. Nun ist das aber ein Prozess. Ein Wald ist ein sehr, sehr langlebiges Ökosystem. Das ist nicht wie in der Landwirtschaft, wo ich vom Jahr 1 aufs Jahr 2, 3, 4, 5 relativ schnell meine Produktion umstellen kann, sondern das ist ein Prozess, der mehrere hundert Jahre oder Jahrzehnte eigentlich geht. Also ich sag mal, die Umtriebszeit liegt irgendwo so bei 100 Jahren etwa, ne, im Mittel. Das heißt natürlich, dass dieser Prozess des Waldumbaus auch sehr, sehr lange Zeit benötigt, bis wir Wälder umgebaut haben.
Fast ein Generationsprojekt.
Es ist ein Generationsprojekt. Ja. Also das, was wir heute sehen, was wir heute erleben, wenn wir noch in Reihenbeständen stehen, ist sozusagen eine Entwicklung, die eigentlich vor 80 bis 100 Jahren stattgefunden hat.
Also diese massive Aufforstung mit den Fichten.
Korrekt. Und das hat auch seine Bedeutung gehabt. Ich meine, damals war die Erholungsfunktion und die Schutzfunktion für die Gesellschaft eigentlich mehr oder weniger unbedeutend gewesen. Ne? Damals ging es wirklich um Holzproduktion. Es ging um Wiederbewaldung. Wir hatten sozusagen zwei Weltkriege mit Reparationshieben und es musste ein Wiederaufbau stattfinden und dann wurden eben schnell wachsende Nadelbaumarten gepflanzt. Ne? Das kann man den Förstern heute eigentlich nicht vorwerfen, was damals sozusagen das gesellschaftliche Problem gewesen ist und warum wir diese Nadelwälder auch auf Flächen gebracht haben, die vielleicht ungeeignet waren. Man brauchte einfach Holz und heute hat ein Umdenken stattgefunden. Wir befinden uns ja in einem Waldumbau, der eigentlich seit den 90er Jahren stattfindet.
Vielleicht halt schon sehr langsam. Ne?
Ja, wir haben schon, denke ich, eine gute Entwicklung. Die Bundeswaldinventur hat das auch gezeigt. Also wir hatten, die findet ja alle 10 Jahre, wird ja der Waldzustand in Deutschland untersucht. Und da haben wir also schon einen deutlichen Zuwachs eigentlich auch an Struktur bekommen. Wir haben einen Zuwachs an Laubbaumarten bekommen. Wir haben einen Zuwachs an Totholz in den Wäldern bekommen. Also es verändert sich schon. Die Richtung ist richtig, aber es geht natürlich nicht innerhalb von 10 Jahren, dass wir das Bild einmal um 180 Grad drehen. Das ist ein sehr langfristiger Prozess.
Ich bin vor 3 Jahren, glaube ich, in Slowenien gewesen im Urlaub im Sommer und war begeistert von dem Wald, den ich dort gesehen habe. Das wirkte für mich, keine Ahnung, aber wie so ein Urwald, so ein europäischer Urwald. Das war völlig bunt, alles durcheinander, zig Baumarten, die irgendwie miteinander dort zueinander standen. Ist das so ein Zielbild? Kann man das so sagen?
Mit Sicherheit, ja. Also die Zielstellung ist auf jeden Fall in der Forstwirtschaft, mehr Baumarten auf die Fläche zu bekommen. Also wenn es jetzt um geförderte Projekte geht, dann ist die Maßgabe schon mal 2 bis 3 Baumarten mindestens auf der Fläche zu haben. Im Optimalfall haben wir aber deutlich mehr Baumarten noch auf der Fläche, um einfach auch variabel zu sein, um reagieren zu können, um die Wälder anpassungsfähiger zu machen, um mehr Struktur in die Wälder reinzubekommen. Das ist sicherlich ein Idealbild, wenn man das schafft, da sehr, sehr viele Baumarten auf der Fläche zu platzieren und dann auch.
Ich fand das damals spannend, als wir angefangen haben, über unser Projekt zu sprechen, wie du das auch erklärt hast, dass es darum geht, im Endeffekt das Waldklima zu verändern. Also die Hauptaufgabe ist, wie du es gesagt hast, früher wurden Wälder aus einem bestimmten Grund so angelegt, wie sie sind. Unsere Aufgabe dieser Generation, so kann man es ja vielleicht auch mal formulieren, ist, das zu verändern, dass das Waldklima auch resistenter mit den Umweltbedingungen aktuell auch ist, ne? Also dass die Wälder eben das Nicklei weghaut, wenn irgendwie es zu trocken ist, sondern dass die sich irgendwie ausgleichen können, ne? So hatte ich es damals verstanden. Also dieses, ich fand das auch so spannend, dieses Thema Waldumbau, um das Waldklima zu verändern, ne?
Korrekt. Also wenn ich mehrere Baumarten auf der Fläche habe, auf kleiner Fläche habe und meinetwegen der Borkenkäfer, es gibt übrigens sehr, sehr viele Arten von Borkenkäfern, auch die Laubhölzer können von Borkenkäfern betroffen sein, aber der uns im Moment sehr, sehr stark Probleme macht, ist halt der Buchdrucker, ne? Einer der bekanntesten.
Der Buchdrucker?
Der Buchdrucker, korrekt.
von Buchdruck, okay.
Und der ist also sehr stark auf die Fichte ausgerichtet, kann aber auch andere Nadelbaumarten befallen. Und natürlich, wenn ich jetzt nicht nur die Fichte im Wald habe, sondern auch andere Baumarten, Laubbaumarten, dann bleiben natürlich noch Baumarten übrig und der Wald ist nicht in seiner Gänze verloren oder weg. Aber sagen wir, Waldschutzprobleme wird es natürlich immer geben. Also das ist nicht so, dass wir einen komplett gesunden Wald haben werden, der ohne Probleme dastehen wird. Aber wir können es natürlich schaffen, das Selbstregulationsvermögen des Waldes zu stärken. Das ist ja auch ein Grund, wo kommen wir dann sicherlich noch drauf zu sprechen, warum wir das Projekt auch angehen wollen, weil das einer der wesentlichen Aspekte auch ist, den wir versuchen wollen zu stärken in Zukunft.
Mhm. Wenn man in der sächsischen Schweiz unterwegs ist, haben wir ja einen Nationalpark auf der rechtselbischen Seite hinter Bad Schandau, wo man ja auch schon darauf hingewiesen wird, nur auf den Wegen bleiben. Und wenn man sich dort den Wald anschaut, dann sieht er anders aus, als wenn man vielleicht in Tharander Wald geht. Da liegt irgendwie Totholz und das ist eigentlich, glaube ich, schon, wo man so ein Gefühl davon bekommt, wie der Forstbetrieb dann da stattfindet und wie man anders mit dem Wald umgeht. Ein anderes Beispiel, was mir einfällt, ist der Nationalpark Bayerischer Wald, der ja vor schon zig Jahren, glaube ich, der erste deutsche Nationalpark war, der ja gleich, nachdem der ausgerufen wurde, massive Bedrohung vom Borkenkäfer erfahren hat. Dann ist erstmal der komplette Wald abgestorben und alle haben gesagt, ah, hätte man das bloß nicht gemacht, den jetzt zum Nationalpark zu machen. Aber was dann passiert ist, ist im Prinzip, man hat den Wald dann trotzdem in Ruhe gelassen und es hat sich in relativ schneller Zeit durch eine Natürlichkeit ein neuer Wald ergeben, der automatisch wahrscheinlich ein Stück weit sich dahin entwickelt, wo er hin muss, nämlich dass verschiedene Baumarten dann wieder gewachsen sind. Und schon ganze 10 Jahre später war es ein ganz interessanter Wechsel und die Leute wertschätzen heute sehr stark, dass es diesen Nationalpark gibt. Ist das so eine Entwicklung, wo man auch merkt, in der Gesellschaft kommt es zu einem Bewusstseinswandel und man merkt auch, dass letzten Endes solche Strukturen wie Nationalparks, das ist aber nicht euer Thema, dazu beitragen, dass wir so ein Umdenken auch letzten Endes erzielen?
Ich denke schon, ich sage mal, Nationalparke sind ja auch dahingehend eingerichtet, dass man dem Menschen natürlich auch zeigen möchte, wie kann sich Natur natürlich entwickeln. Ne? Dass man der Natur auch Räume gibt, sich wirklich mal natürlich zu entwickeln. Das ist ja im Prinzip der Trennung, dass ich also eine große Schutzwirkung auf der Fläche habe, während ich auf der anderen Seite eben Flächen habe, die bewirtschaftet werden. Das führt natürlich auch zu Konflikten, weil es gibt Grenzbereiche, ne, wo ich die Natur Natur sein lasse, und es gibt dann angrenzende Wirtschaftsbereiche. Dafür werden Pufferzonen auch eingerichtet. Was man sehr gut gesehen hat beim Nationalpark, ist, deswegen ist es ein gutes Beispiel, glaube ich, dass die Natur schon regulationsfähig ist. Also dass da, wo ich große Kahlflächen hatte, auch von natürlicher Art und Weise wieder Wald entsteht. Natürlich hat er vielleicht noch nicht die Baumartenzusammensetzung, die man sich für die Zukunft wünschen würde, aber ist auf jeden Fall strukturreicher geworden. Ich habe also immer noch sehr, sehr viel Fichte, weil die Fichte natürlich die Hauptbaumart im Bayerischen Wald gewesen ist, aber schon mit Beimischung dann natürlich auch von anderen Laubholzarten, die da mit eingezogen sind. Was man übrigens jetzt im Nationalpark Harz überlegt, dass man aktiv jetzt in den Nationalpark eingreift und Baumarten einbringt. Das ist für mich wieder so ein Beispiel, wo wir Menschen nicht geduldig genug sein können, die Natur einfach mal wirken zu lassen. Weil die Zielstellung im Nationalpark existiert eigentlich nicht. Nationalpark hat keine Ziele. Wenn wir von Schäden sprechen, dann ist das ja immer ein menschgemachtes Ziel, was eine nicht Definition erreicht werden kann.
Vom Menschen, ne? Genau.
Und das haben wir im Nationalpark eigentlich nicht. Deswegen, ich persönlich halte das jetzt vielleicht nicht für so gut, da jetzt Bäume entsprechend einzubringen, auch wenn man natürlich dort eine Förderung erreichen möchte. Und wir natürlich auch nochmal differenzieren müssen, wo kann denn die Natur wirklich sich wieder erholen. Es gibt ja auch große Bereiche im Wirtschaftswald im Harz, die genauso betroffen sind, großflächig sozusagen abgestorben sind. Man hat da übrigens im Bayerischen Wald auch Untersuchungen dazu gemacht, indem man Versuchsflächen angelegt hatte, wo denn wirklich Naturführung jetzt wieder aufkommt. Und von den Naturführungs- oder Sukzessionsflächen hat es nur auf der Hälfte der Flächen erstmal geschafft. Also auf der anderen Hälfte ist halt erstmal Begleitvegetation aufgetreten, wie Brombeere, Himbeere etc. Hat es der Wald erstmal nicht geschafft. Aber langfristig würde auch dort wieder Wald kommen, weil Wald ist die ursprünglichste Vegetationsform eigentlich in Deutschland. Also wenn wir lang genug warten und dann von außen sich der Wald schließt, würde auch auf diesen Flächen wieder Wald entstehen.
Spannend.
Wenn wir nicht wären, wir Menschen, dann wäre hier Wald.
So, jetzt sind wir ja noch da. Dann können wir mal überlegen, wie wir damit umgehen.
Also wir, genau.
Also ich habe schon vorhin ja ein Waldbild sozusagen mal zum Ausdruck gebracht. Das ist das von dem slowenischen Wald, den ich, wo ich, wie gesagt, sehr beeindruckt gewesen bin. Wenn ich heute an Wälder bei uns denke, ist es häufig so, ich habe irgendwie eine Ackerfläche und auf einmal steht daneben eine Fichte, irgendwie 20 Meter hoch oder wie hoch immer die Bäume sind. Und dazwischen ist nichts. Vielleicht noch ein Waldweg irgendwie, und das sind vielleicht noch ein paar Gräser, aber das ist dann schon High-End. Wie müsste sowas aussehen? Und wie ist eigentlich so ein Übergang?
Du meinst also einen Wald, der auch klimaresistenter ist?
Genau,
und,
also das ist ja nicht
erfüllt.
Nur, das ist ja nicht natürlich, und damit ja auch so ein bisschen der eigentlich schon so der Brückenschlag zu dem, was ihr ja auch vorhabt.
Genau, also was schön wäre von Natur aus, habe ich ja sozusagen, also wäre die gesamte Waldfläche Deutschlands mehr oder weniger bewaldet. Ne? Es gibt dann ein paar Grenzbereiche, wo Wald nicht vorkommen würde, weil er natürlich da nicht wachsen kann, ne? Weil die Bedingungen zu extrem sind.
Und im Wasser.
Und an diesen beispielsweise Moore, ne? oder Felsen, Felsformationen. Und an diesen Übergangsbereichen würde aber ein sogenannter Waldrand dann entstehen, weil langsam sozusagen der Wald seine Lebensform zurückgewinnt. Und genau das ist ein Aspekt, der uns in der Landschaft relativ stark verloren gegangen ist, dass diese Waldränder an den Wäldern existieren. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn ich Waldränder haben möchte, muss ich die pflegen. Und ich muss einen Teil meiner Produktionsfläche auch aufgeben. Da haben wir vor uns darüber gesprochen eingangs. Das ist eine Zielstellung vor ein paar Jahrzehnten gewesen, möglichst viel Holz zu produzieren, weil es verlangt wurde sozusagen, weil die Gesellschaft auch diesen Bedarf und diesen Hunger nach Holz hatte. Heute denkt man da ein kleines bisschen anders drüber. Die Nutzfunktion soll nie verloren gehen. Ne? Also ich denke, dass die auch ganz wichtig ist, dass wir auch diese Ziele, die wir haben, in bewirtschafteten Wäldern auf jeden Fall erreichen können. Aber die Waldrandthematik kann eben auch eine sehr, sehr vorteilhafte sein. Bei Stürmen beispielsweise hat also ein Waldrand sehr, sehr positive Effekte, indem er halt Windgeschwindigkeiten abmildern kann und auch die Richtung des Windes etwas verändert, sodass also diese Verwirbelungseffekte dann nicht entstehen, die dann zu Wurfschäden und Bruchschäden führen können. Und er hat natürlich auch einen ganz wesentlichen Aspekt, das ist das Thema Biodiversität. Er ist strukturreich. Er hat also auch so eine Art Antagonistenschutz, den er erzeugen kann. Das ist ja ein Aspekt, den sollte man nicht ungeachtet lassen. Denn ich denke, wenn, also die Natur hat sehr, sehr starke Selbstheilungskräfte. Und wir sehen eigentlich in der Natur immer nur, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Beispielsweise, ein gutes Beispiel ist so eine Nonne. Das ist also ein Falter sozusagen, also, ne, der wo sozusagen auch Schäden entsprechend...
Buchdrucker und Nonne? Also ihr habt sehr interessante Begriffe.
Also auch ein Schadorganismus, der an Fichte sozusagen auch zu Kalfraß führen kann. Und so ein Weibchen legt 300 Eier ab. Und damit die Population konstant bleibt, müssen ja 299 Eier sozusagen gefressen werden. Mhm. Und das passiert in der Natur in den meisten Jahren sozusagen. Also eine Massenvermehrung ist sehr, sehr selten. Mhm. Vielleicht so alle 10 Jahre etwa haben wir so eine Massenvermehrung. Da funktioniert es mal nicht. Das sieht man aber, welche Selbstheilungskräfte die Natur eigentlich haben würde. Ne? Also indem halt, sagen wir, ein Großteil dieser Eier vertilgt werden. Und genau sowas können wir fördern, indem wir Waldränder platzieren an den Wäldern, also Produktionsfläche wegnehmen und gestalten, weil dort sogenannte Nebenwirtsrefugien entstehen. Das heißt Bereiche, wo auch die Schadorganismen, die Nutzorganismen sozusagen da sind, die im Fall der Fälle dann den Schädling entsprechend parasitieren können. Also je kleiner der Insekt ist, umso größer ist meist die Schutzwirkung. Also es sind meist ganz kleine Insekten wie Erzwespen, Schlupfwespen, die können beim Bogenkäfer sehr, sehr gute Effekte erzielen in der natürlichen Regulation, aber eben auch bei anderen Schadorganismen. Und das Problem ist, dass die natürlich erst dann in größerer Zahl vorkommen, wenn auch deren Wirte in größerer Zahl vorkommen, also die Schadorganismen. Mhm. Und die Zielstellung bei solchen neuen Nebenwirtsrefugien ist, dass wir, auch wenn die Schädlinge nicht so häufig da sind, diese positiven Player sozusagen im System halten und den Lebensraum geben. Und das finden Sie beispielsweise dann in Waldrändern sehr, sehr.
Also ist ja Waldrandgestaltung am Ende Hilfe zur Selbsthilfe für den Wald, weil ihr oder ne, die Forstwirte dort einen Raum schaffen, wo der Wald noch mehr Möglichkeiten hat, sich durch verschiedene Biodiversitätsarten, also durch verschiedene Insektenarten, selbst zu helfen.
Korrekt, genau. Ah. Also wir schaffen sozusagen einen Lebensraum, wo alle Arten dann auch entsprechend präsent sind und dann schnell reagieren können, sollte eine ihrer Beutearten dann mal aus dem Ruder.
Ich finde das spannend, weil das ist schon ein anderes Narrativ, als was wir, also so Otto Normalverbraucher, was ich kenne. Weil ich kenne das nur so.
Aufforstung.
Bäume pflanzen, ein Klick, ein Baum, ein Produkt kaufen, zwei Bäume gepflanzt, so nach dem Motto. Das ist ja das, was uns immer so begegnet. Und wenn ich aber jetzt mal mir das tatsächlich erklären lasse von einem Experten und herausfinde, okay, es geht eigentlich tatsächlich darum, den Wald wieder mehr zu geben, also dass er sich selber regulieren kann. Plus, das habe ich jetzt auch gehört, ne, der Waldrand dient auch klimatisch Stürme abzuhalten. Also da ist auch wieder dieses Klimathema drin. Also schon spannend, diesen anderen Ansatz auch mal kennenzulernen.
Wir haben ja lange nach einem Ansatz gesucht, wie wir den Waldbesitzern wirklich auch helfen können. Mhm. Ne? Weil die Waldbesitzer, die haben ein riesen Investitionsvolumen durch diese großen Schadflächen vor sich und werden andere Bereiche dahingehend jetzt erstmal vernachlässigen müssen. Ne? Weil der Fokus erstmal auf der Wiederbewaldung jetzt
total liegen wird. Logisch.
Und deswegen haben wir geschaut in der Projektgruppe, wie können wir denn überhaupt jetzt was wirklich Additives schaffen, einen Mehrwert. Ihr habt es ja gerade angesprochen, die meisten Projekte haben ihren Fokus auf Bäume pflanzen, was sehr Gutes ist. Also jeder gepflanzte Baum ist ein guter Baum. Häufig wird das Thema eben auch mit dem Thema CO2 so ein bisschen vermengt. Und da haben wir uns nicht so ganz überzeugt gefühlt, weil diese Projekte häufig den Ansatz haben, das CO2-Speicherpotenzial im Vorfeld sozusagen zu bewerten. Das heißt, dieser kleine Baum hat erstmal eine relativ geringe Speicherleistung. Das Zuwachsverhalten der Bäume kulminiert irgendwo im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Dann brummt es so richtig, dann wächst Holzmasse zu. Und wenn Holzmasse zuwächst, wird also auch CO2 gespeichert. Und das heißt, das ist ein Versprechen eigentlich in die Zukunft. Das ist ein Kredit, wenn wir das jetzt argumentativ mit reinbringen würden. Wenn ich also sage, ich pflanze einen Baum und speichere damit so und so viel Tonnen Kohlenstoff. Diese Leistung erreicht er erst in 20 oder 30 Jahren. Es wäre also ein Kredit, den man aufnehmen würde für die Zukunft. Wir brauchen aber jetzt Effekt. Wir brauchen jetzt was uns weiterhilft, um die Wälder zu stabilisieren, um sie anpassungsfähiger zu machen, auch für den Klimawandel. Und deswegen sind wir eben auf das Thema Waldränder dann auch gekommen, weil das aus unserer Sicht was ist, was wir relativ schnell mit einer Wirkung versehen können.
Ich habe bei euch in der Präsentation ein schönes Bild gesehen von so einem Waldrand, wie ihr euch den vorstellt oder wie ihr den denkt. nehmen wir unsere Hörenden mit. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit nur, wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist so dieser Übergang von hier ist ein Acker oder eine Wiese oder was auch immer hinzu, da steht dann ein hoher Waldbestand, so wie man den kennt. Was ist dazwischen? Wie ist dieser Übergang?
Wer sind die Nachbarn von Nonne und Buchdrucker?
Genau.
Ja, also der klassische Aufbau eines Waldrandes ist eigentlich der, dass wir sozusagen landwirtschaftliche Bereiche haben. Dann kommt, also das ist häufig der Grenzbereich zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Also ein sehr extremer Bereich. Wir würden klassischerweise anfangen mit einem Krautsaum, dass wir also einen Blühstreifen haben, wo krautige Pflanzen sozusagen wachsen.
Wildkräuter sind das dann so?
Beispielsweise, genau. Mhm. Dann anschließend sozusagen eine sogenannte Strauchschicht. Mhm. Und dann kommen Bäume, die in ihrer, sagen wir, in ihrem Wachstum immer stärker werden. Also das sind meist dann Großsträucher und Bäume zweiter Ordnung, die nicht ganz so hoch werden, bis dann letztendlich irgendwann der eigentliche Waldbaum kommen würde. Ganz wichtig ist, dass solche Bereiche möglichst nicht homogen aussehen sollen. Also sie sollen meist auch strukturreich sein, nicht gerade ausgeformt, also dass einfach auch verschiedene Lebensbedingungen entstehen, können versehen werden mit bestimmten Habitaten noch. Totholz sollte auch angereichert werden in diesen Bereichen. Lesesteinhaufen könnte man mit platzieren, dass also verschiedenste Organismen sich wohlfühlen und dann auch etablieren können. Und ganz wichtig ist, dass solche Bereiche gepflegt werden müssen. Also ein Waldrand würde von Natur aus wieder zurückgehen, würde überwachsen werden, weil die Konkurrenzkraft der Waldbäume einfach zu stark ist und würde auf Dauer sozusagen wieder verschwinden. Das heißt, so ein Bereich, der muss wirklich regelmäßig gepflegt werden und ist in seiner Anlage auch ja mit Besonderheiten versehen. Da kann es durchaus mal sein, dass diese Bereiche auch bewässert werden, punktweise, ne? Für bestimmte Zeiten, damit der Anwuchs auch verbessert wird, weil wir uns dann natürlich in Grenzbereichen, Extrembereichen auch ein bisschen bewegen.
Hilft aber langfristig, dass der Wald besser klimaresistenter wird und sich heilen kann?
Es wäre ein Aspekt sozusagen neben einer breiten Baumartenpalette und Strukturverfalt im Waldinneren selber, dass wir die Waldränder dahingehend mit entwickeln, um, sagen wir, Rückzugsbereiche für Arten zu schaffen, um die Artenvielfalt zu erhöhen, auch blühende Pflanzen mit zu integrieren. Die fehlen uns ja auch in der offenen Landschaft.
Die Biene, die braucht blühende Pflanzen.
Beispiel, genau.
Wir kennen das aus einem anderen Projekt für den Naturschutzbund, was wir schon vor Jahren mal gemacht haben. Da ging es nämlich auch darum, wie kann man den Gärtnern da draußen helfen, ein Stück weit auch für Biodiversität in den deutschen Gärten zu sorgen. Da ging es auch sehr viel um das Thema Wildkräuter und blühende Pflanzen, die dann eben wieder Falter, Insekten jeder Art anlocken, was wiederum Vögel anlockt und so weiter. Also man merkt, wie das alles miteinander verstrickt und verpflichtet ist und ja, wie häufig auch, wenn ich nur eine Art rausnehme aus so einem Ökosystem, wie sich so ein ganzes Ökosystem auch verändert oder wie es sich auch verändert, wenn ich eine neue Art wieder reinbringe. Ja, das ist ja auch ein Thema, was wir heute häufig auch haben, dass irgendwelche Arten bei uns auf einmal auftauchen, die hier gar nicht hergehören und auf einmal eben auch unsere Ökosysteme wiederum auch zum Negativen verändern. Und ihr wollt aber genau dafür sorgen, dass ein normales Ökosystem entsteht, was dem Wald hilft, seine natürlichen Funktionen auch letzten Endes gewahrt zu werden und gegen Schädlinge besser gerüstet zu sein.
Korrekt, genau. Also wir haben natürlich genau richtig beschrieben, auch den Aspekt, dass neue Arten im Zuge des Klimawandels auch sich hier ausbreiten können. Bestes Beispiel ist der Japankäfer, war heute wieder in Schlagzeilen
gewesen. Keine Kung Fu?
Er kann auf jeden Fall relativ starke Schäden verursachen, nicht nur in der Forstwirtschaft, auch in der Landwirtschaft. Also, ja. Ist wohl im Schweizer Raum gerade aktiv und die Behörden jetzt im südlichen Deutschland sind da schon alarmiert und werden sicherlich das Monitoring in der Richtung hochfahren. ALB ist auch so ein Musterbeispiel, der asiatische Laubholzbockkäfer, der also durchaus dann auch im Laubholzbereich zu massiven Schäden führen könnte. Aber da ist das JKI für uns zuständig, die Pflanzenschutzdienste, solche Sachen über ein Monitoring auch zu überwachen. Aber diese Aspekte haben wir natürlich genauso neben Umwelteinflüssen, dass biotisch neue Arten sich ausbreiten und dann zu Schäden führen können.
Es ist auf alle Fälle auch so in Parallelwelt, was du gerade so erzählst. Ne? Wenn ich das nehme ich jetzt einfach mal so wahr, ich kenne mich damit nicht aus. Und es ist aber so spannend, was ihr leistet und was ihr auch macht. Und Ich stelle mir aber die Frage, was können wir denn noch tun? Weil ihr macht jetzt eure Arbeit die ganze Zeit, merkt aber, dass ihr geführt gegen Windmühlen ankämpft, ne? Gegen Klimaveränderungen, neue Arten kommen rein, die Politik spielt da eine riesengroße Rolle. Da seid ihr ja auch dran, dort Forderungen zu stellen. Es gibt ja auch Kongresse, wo ihr euch über neueste Methoden unterhaltet. Das ist aber euer Raum so, ne? Und ihr kämpft dort an einer Front, finde ich so. Und es wird, glaube ich, Zeit, und das ist auch so ein Rahmen, und ich mache jetzt mal so einen Schwenk zu einem Projekt, was wir vorhaben, dass ihr Unterstützer kriegt, dass auch andere Leute mit reinkommen in dieses Game und mit sich engagieren, diese wichtige Funktion der Wälder für Deutschland und für uns als Gesellschaft zu erhalten. Das ist der Grund gewesen, warum wir uns auch, glaube ich, vor einem Jahr das erste Mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, ja, was können wir tun oder was gibt es eben für Ansätze neben dem klassischen, ich kaufe einen Kronkorken, nein, keine Ahnung, einen Bierkasten und rette damit den Regenwald in Amazonien, so, ja, das ist, genau, im Amazonas, also das ist die Frage, was wir hier tun können, das war so unser Wunsch und ja, wir haben da eine Idee, Micha, oder? Was sagst du, was für ein Projekt stellen wir uns vor?
Ja, also es ging halt darum, dass das Matchen sozusagen von den Waldbesitzern mit der Gesellschaft, die durchaus, das sehe ich genauso, da entsprechend bereit ist, für Ökosystemdienstleistungen auch zu honorieren, die anzuerkennen. Und da seid ihr, glaube ich, die richtigen Ansprechpartner. Wir bringen die Waldbesitzer sozusagen mit, kennen die Waldbesitzer sehr gut und wir inventarisieren ja Tausende von Hektar jedes Jahr. Das heißt, wir können mit unseren Inventuren die Schwachstellen identifizieren an den Wäldern, könnten das als Baustein in die Inventuren mit aufnehmen, das dem Waldbesitzer also zu zeigen und dann eine Lösung mit anzubieten. Es geht ja um Lösungen, um praktikable Lösungen. Und da wäre das Thema Waldrandgestaltung, über das wir ja vorhin gesprochen haben, eines der Projektpuzzlesteine, in dem wir Waldränder sozusagen aufbauen und gestalten und ja ihr letztendlich da auch für die Kunden noch weitere Aspekte mit reinbringen könnt.
Es geht um gesellschaftliche Wirksamkeit, ja. Auch um Selbstwirksamkeit, ja. Und es geht darum, so interpretiere ich es jetzt mal, Unternehmen oder auch Einzelpersonen die Möglichkeit zu bieten, mitzuwirken an der Waldumgestaltung und hier vor allen Dingen im Kontext der Waldränder, über die wir jetzt gesprochen haben, nämlich dass ihr im Prinzip dann auch mit uns gemeinsam so diese Brücke herstellt zwischen, es gibt Unternehmen, die haben erkannt, wir wollen irgendwie die Gesellschaft mit verändern, wir wollen unsere Lebensräume mitgestalten, wir wollen was Positives für die Zukunft. Wir haben einen inneren Antrieb oder einen Purpose, der uns letzten Endes obliegt, dass wir sagen, wir wollen irgendwie auch selbstwirksam sein und nutzen auch unsere wirtschaftliche Kraft gegebenenfalls, um Dinge zum Positiven zu verändern. Und hier wäre es eben die Möglichkeit zu sagen, ja, und wenn ihr vor allen Dingen in Richtung Klimaveränderung oder ja, Klimapositivität und Ökodiversität arbeiten wollt, wenn das eure Agenda ist, dann haben wir hier mit OGF und dem, was ihr tut, eben genau die Schnittstelle. Also wir können im Grunde genommen hier jetzt Projekte möglich machen, wo Unternehmen in der Lage sind, kleinere Beträge, auch größere Beträge zu investieren, um letzten Endes auch den Wald direkt hier vor der eigenen Haustür mitzuhelfen, umzugestalten, oder?
Korrekt, also das trifft es eigentlich, glaube ich, relativ gut auf den Punkt. Mhm. Und ergänzend könnte man dahingehend natürlich auch noch sagen, dass es um Regionalprojekte geht, wo die Firmen eben auch die Chance haben, mal relativ schnell vorbeizuschauen. Mal
hinzugehen,
dasselbe zu erleben.
Nicht der eigene Wald, aber den Wald, den man mit umgestaltet hat. Ja, ne?
Wir können uns auch vorstellen, dass wir auch Messbarkeit mit reinbringen. Das heißt, dass wir durch bestimmte Monitorings natürlich auch genau darstellen können, wie verändert sich sozusagen die Biodiversität, ne? Also die Artenvielfalt in diesem Bereich, indem man das zu Beginn einmal die Nullvariante sozusagen feststellt und die Veränderung dann über die Jahre dokumentiert. Also auch das wäre ein Baustein, den wir damit reinbringen können. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, über entsprechende Befliegung mit unseren Drohnen, über Laserscan-Befliegung auch entsprechende Entwicklungen darzustellen und vielleicht in einem Tool zu platzieren, sodass man natürlich auch das erlebbar machen kann. Wie hat sich denn der Wald verändert? Ne? Denn wenn ich da nach ein, zwei Jahren hingehe, sehe ich schon was. Also das ist das Schöne eigentlich an diesen Projekten, dass ich es relativ schnell erlebbar machen kann.
Cool.
Aber die eigentliche Veränderung, die kann ich natürlich in so einem Zeitraffer über mehrere Jahrzehnte vielleicht dann auch mal laufen lassen und dokumentieren und dann auch den Kunden präsentieren.
Mhm. Erlebbar machen, finde ich, war noch ein sehr schönes Stichwort. Das ist ja dann, da gehen bei uns wieder die Lampen an, Dinge erlebbar machen. Im Sinne von Playgrounds sozusagen schaffen, Spielplätze schaffen und der Spielplatz Wald sozusagen finde ich da ganz spannend, nämlich Unternehmen oder Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, hinzugehen, vielleicht auch Teil einer Neupflanzung zu sein oder so ein Wald, der gerade sich umformt, auch zu nutzen für Firmen-Events jeder Art, die man dort machen kann. Ne? Waldbaden ist so ein neuer Trend. Ist vielleicht jetzt nicht jeder so zugänglich, aber wir nehmen schon wahr, dass es inzwischen auch Firmenausflüge gibt, die bewusst in die Natur gehen, die wandern gehen, die bei uns hier auf der Elbe vorbei in Kanus paddeln und so weiter. Und das geht ja immer um Entschleunigung, um Wahrnehmung von Natur, um andere ja auch Bereiche mal zu sehen, sich ein Stück weit auch zu challengen vielleicht, was auch immer. Und ich glaube, das kann ja alles auch letztendlich stattfinden. Oder ich kann mir auch vorstellen, man stellt irgendwie ein Tiny House hin oder so ein mobiles Office und arbeitet einfach mal auch im Wald oder am Waldesrand. Finde ich total spannend.
Mhm. Ich glaube, dass es hier die Möglichkeit gibt, für viele Unternehmen so eine Win-Win-Situation herzustellen. Also zum einen, wenn sie sich engagieren für die hiesige Natur, also für die regionale Natur, gibt das natürlich auch noch mehr eine Identitätsstiftung auch für die Mitarbeitenden. Also die können hier vor Ort, gerade auch für global agierende Unternehmen, die können hier vor Ort eben etwas Gutes tun, etwas Sinnvolles leisten. Und wir haben ja gerade gehört, gerade die Waldrandgestaltung, die hat relativ schnell eine sehr positive Auswirkung für uns alle und vor allem für den Wald und das Klima. Das ist das eine. Das zweite ist, was wir als Win-Win sehen, ist, viele Unternehmen haben heute Probleme, die der Wald jetzt nicht lösen kann, aber wo er dazu beitragen kann, das zu lösen. Und zwar ist das, dass die Digitalisierung dazu geführt hat, dass die Leute, das hatten wir ja auch schon mal in anderen Podcasts, dieses Thema zum Thema Purpose. Aber ein Fakt, den wir total beobachten, gerade bei Chromatics, wenn wir in den Unternehmen zu Kultur arbeiten, ist, dass die Leute die Verbindung zueinander verlieren. Dass die sich entfremden, dass die nur noch in Rechner gucken und dass die teilweise nur noch das Logo austauschen, die Firmen wechseln, dass sie keine Resonanz untereinander mehr haben. Das ist das eine. Und dass sie eben auch nicht mehr physisch arbeiten. Der Mensch hat ja innerhalb der letzten 30 Jahre die enorme Digitalisierung erfahren, aber er ist ja evolutionsbiologisch noch der gleiche. Also am Ende sind wir Menschen, die miteinander arbeiten und die vielleicht auch an Sachen, manchmal auch handgreiflich arbeiten wollen. So, das gibt es nicht mehr und das führt zu Problemen in den Unternehmen. Ne? Die Leute wechseln häufig, die sind unzufrieden, die sind unausgeglichen teilweise. Und mit dieser Idee, dass wir sagen, wir verknüpfen das, also wir verknüpfen Kulturarbeit, Beispiel auch mit Themen, die die im Unternehmen haben, dass man mal über die persönliche Verbindung spricht oder dass man mal gemeinsam was baut, einen Waldrand umgestaltet, einen wirklichen Spaten in die Hand nimmt oder, keine Ahnung, eben über Stressresistenzen redet. Also Natur ist eines der Phänomene, was ganz natürlich, den Cortisolspiegel senken lässt. Also ich gehe nur ein paar Schritte in den Wald, das passiert automatisch, es sei denn, ich bin am Handy. So, ne? Aber wenn ich das nicht bin und wenn ich im Wald stehe und einmal höre, sehe und rieche, passiert das automatisch, dass mein Cortisolspiegel gesenkt wird. So, das sind also, wir haben also mehrere Faktoren, die hier zusammenkommen würden, wenn wir Unternehmen überzeugen können, sich uns anzuschließen, zu sagen, hey, wir verbinden unsere eigene Kulturarbeit, an uns zu arbeiten, Verbindung zu den Leuten aufzunehmen, um mit Naturschutz, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder kann man das Naturschutz nennen, ja. Das meinen wir mit Win-Win und deswegen sind wir auch mit diesem Projekt auf der Suche nach Leuten, die das ihren Firmenchefs, die das ihren Personalabteilungen mal vorschlagen wollen, in so einen Prozess eben zu gehen, was Gutes zu tun und gleichzeitig aber auch was für ihr Unternehmen zu tun. Also das soll nicht nur reines Spenden und Sponsoring sein, sondern wir wollen mit den Leuten im Wald arbeiten. Das ist so eine Vision, die wir haben, ne, Micha? Das wäre irgendwie cool.
Ja, also wäre sehr, sehr vorteilhaft, glaube ich, wenn wir dieses Match hinbekommen. Ich hatte es ja schon gesagt, ne? Also wir haben Waldbesitzer, die, glaube ich, da sehr, sehr viel Unterstützung brauchen, die lange Zeit diese Ökosystemdienstleistung gefordert haben, dass die auch honoriert wird, dass die anerkannt wird. Und das beobachten wir in den letzten Jahren, dass genau diese Offenheit dann auch da ist, sowas zu honorieren, sowas auch sich bewusst zu werden, was der Wald eigentlich für mich bedeutet. Und dann auch mal vielleicht drüber nachzudenken, dass ich das bisher alles kostenlos konsumieren konnte. Und wenn die Gesellschaft jetzt einfach Wege findet, den Wald und die Waldbesitzer dahingehend zu unterstützen, das zu entwickeln, zu stabilisieren und an den Klimawandel anzupassen, finde ich das eine super tolle Sache. Mhm.
Wir haben ja unseren Podcast immer, wir haben ja so ein kleines Thema, wir haben ja zum Schluss immer so ein, zwei Tipps, die wir den Zuhörenden mitgeben, um selbst wirksam zu sein. Ne? Wir haben ja vor uns das Riesenthema Wald aufgemacht und wie schlecht es unseren Wäldern eigentlich geht und wie gut er wiederum eigentlich für uns ist. Also muss man etwas tun. Und welche zwei Tipps oder drei Tipps wollen wir jetzt den Zuhörenden mitgeben? Wer will anfangen?
Also Tipp 1 von mir ist, liebe Leute da draußen, geht einfach mal in den Wald.
Aha.
Also was du gerade schon beschrieben hast, der Cortisolspiegel senkt sich, also dieses Stresshormon, was ja ausgeschüttet wird in unserer täglichen Rush-Hour, die wir so haben, geht massiv runter, wenn man nur mal eine halbe Stunde spazieren geht. Und wenn man mal eine Stunde in den Wald geht, man ist kein anderer Mensch, aber man hat sich tatsächlich auf jeden Fall verändert, glaube ich. Ich merke das sehr häufig, weil ich das für mich auf jeden Fall sehr stark nutze. Deswegen wäre mein erster Tipp, liebe Leute, geht bewusst in den Wald und schaut ihn euch einfach auch mal an. Also welchen Wald findet ihr denn da jetzt gerade vor? Gibt es da schon verschiedene Bäume? Micha hat ja schon gesagt, 2 bis 3 Arten wäre schon sinnvoll. Mehr ist noch sinnvoller sozusagen. Und welchen Wald finde ich gerade vor? Erkenne ich da zwischen den Fichten auch schon Laubbäume? Erkenne ich vielleicht an dem Waldrand auch tatsächlich schon mal einen Strauch, der da wächst, oder habe ich so eine typische, wie wir sie dann doch häufiger noch hier vortreffen, so eine harte Kante zwischen Acker und Wald. Alleine schon mal das zu schulen, sein Auge zu schulen, eine Bewusstheit zu entfalten, finde ich, ist schon mal ein ganz wertvoller Tipp.
Und den hat man sofort. Also da hat man ja sofort Effekt, ne? Und den zweiten Tipp, den wir euch mitgeben wollen, und der ist aus Eigeninteresse heraus, aber eben auch nicht eigentlich für die ganze Gesellschaft, ist, ja, sprecht mal bitte mit euren Firmen, euren Unternehmen, ob es denn möglich wäre, sich ja für die hiesigen Wälder zu engagieren, ob es von Interesse ist, mal so einen Kulturprozess zu starten, ob es von Interesse ist, aber auch nur, also ihr sucht ja auch Patenschaften, ne? Also man kann auch für bestimmte Flächen einfach nur in Anführungszeichen eine Patenschaft übernehmen. Ihr pflegt diesen Wald dran, ihr legt den an. Man kann das über Drohnenbilder oder auch über Dokumentation beobachten. Man kann das als Firma für die interne Kommunikation nutzen, um zu zeigen, dass die Firma sich eben für etwas engagiert. Man kann es auch für die externe Kommunikation nutzen, also an Kunden weitergeben. Das ist möglich. Oder ganz konkret, ihr könnt das Projekt Waldrandgestaltung nutzen, um an eurer eigenen Kultur zu arbeiten, um bestimmte Themen zu besprechen, um gemeinsam etwas zu erschaffen. Visionsarbeit ist im Rahmen von einem Waldrandgestaltung auch möglich. Also mal zu überlegen, was will man erreichen und wie kommt man dahin. Ihr könnt mit uns Offsites planen. Auch das haben wir schon gemacht. Das ist auch möglich. Oder eben, was Ron schon gesagt hat, ganz niederschwellig mal einen Wandertag machen, mal Waldbaden machen, all das. Also je nachdem, wer auch in eurem Unternehmen ist, ob das eher Leute sind, die mal gerne einen Spaten in die Hand nehmen oder Leute, die eben vielleicht einfach mal ein bisschen im Wald meditieren wollen, auch das ist möglich. All das könnt ihr mit unserem Projekt machen und wie gesagt, gleichzeitig tut ihr was für die Wälder, indem ihr die wertvolle Arbeit von OGF unterstützt, indem ihr mit uns gemeinsam eine Patenschaft übernehmt und so ein Projekt aufsetzt. Also heute werben wir mal ganz klassisch mit unserem zweiten Tipp damit, werdet selbstwirksam, tut was für unsere Wälder und unterstützt unser Projekt.
Ja, jetzt bin ich scheinbar an der Reihe.
Wir haben ja schon zwei große rausgehauen hier.
Ich denke, zwischen euch beiden wäre einfach vielleicht noch zu sagen, dass wenn ich einmal draußen bin und das versuche zu erleben, dass ich mir einfach draußen nochmal bewusst werde, welche Leistungen denn der Wald für mich jetzt überhaupt erbringt. Einfach mal die Augen schließen und wirken lassen. Dann merke ich sofort bei den Temperaturen, ist eine Klimaleistung, also dass niedrigere Temperaturen natürlich da sind, das Erholungsraum, es ist Spielplatz, es ist Wasserqualität, die dabei eine Rolle spielt. Den Tisch hatte ich schon angesprochen, also auch die Nutzfunktion nicht vergessen, das gehört eben auch mit dazu. Und wenn es ordentlich gemacht wird, dann ist das auch verträglich für die Natur. Das steht außer Frage. Also sehr, sehr viele Funktionen und vor allem die Funktionen, die wir bisher sagen wir, einfach so konsumiert haben und vielleicht nicht drüber nachgedacht haben. Wir haben unsere Pilze gesammelt, ne, etc. Dass man da eine Basis hat in der Argumentation, warum wir solche Projekte unterstützen möchten und da auch ein bisschen was zurückbringen möchten als Gesellschaft, außer der reinen Holzproduktion.
Mhm. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr selbst in der Lage seid, das zu entscheiden, im Rahmen eurer Unternehmerschaft Dinge zum Positiven zu verändern und ihr vor allem das Thema Biodiversität oder Klima für euch als wesentliche Kriterien seht, Dinge zum Positiven zu verändern, dann tretet gerne an OGF, an Micha oder an uns heran und droppt da mal so ein Projekt oder wenn ihr die Möglichkeit habt, auf eure Geschäftsführung einzuwirken und auch Dinge euch zu wünschen, die sich verändern dürfen, dann seid ihr genauso eingeladen, das Thema auch mal mit anzubringen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn hier ein bisschen Bewegung reinkommt und wenn wir vielleicht den Podcast in 10 Jahren, das ist aber ganz schön lang hin,
Micha. Wieso? Es geht doch schneller, Micha,
geht schneller.
Oder?
Ja, ja.
2 Jahren.
Wenn wir in 2 Jahren vielleicht schon wieder einen Podcast mit Micha machen können und wir tatsächlich dann in den Shownotes auf eine Website verweisen können, wo ganz viele Bilder zu sehen sind, vielleicht auch Drone-Shots, die neue, umgestaltete Waldränder zeigen, wo Biodiversität, wie wir es heute gelernt haben, möglich ist und wo wir dazu beigetragen haben, dass der Wald ein bisschen wieder seine Natürlichkeit zurückgewinnt und dass er fit ist für die Zukunft.
Und bis dahin gehen alle mal in den Wald und hören und sehen und staunen.
Ja, genau. So machen wir das. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, unseren Podcast. Das war der Chromatics Playground Podcast mit unserer How to Survive Serie heute zum Thema Waldumbau und Klimaschutz. Wir hatten Micha zu Gast, Nora war hier und ich bin Ron. Wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Ciao.